Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge zum Thema Fluchtmigration. Heute, wie angekündigt, bei mir Hanne Schneider, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Humangeografie hier an der TU Chemnitz. Kurzer Rückblick noch einmal auf das, was in Folge 1 passiert ist. Dort ging es um theoretische und rechtliche Grundlagen. Der Flüchtlingsbegriff wurde definiert, wir haben uns gemeinsam mit Professor Nidubitek der Dublin-III-Verordnung genähert und auch über den Aktionsplan Integration der Europäischen Union gesprochen. Heute soll der Fokus nun stärker in Richtung Forschungspraxis rücken. Mit Hanne Schneider möchte ich über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse hier konkret aus dem Forschungsbereich Fluchtmigration sprechen. Der EU-Info-Podcast Europa für alle. Sie haben im Zeitraum von 2018 bis 2020 am Projekt Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands mitgewirkt und waren dort im Speziellen für die Rolle der Zivilgesellschaft und die Einstellungen der Aufnahmegesellschaft zuständig. Die Ergebnisse dieses Projektes werden im Rahmen des Interviews ja sicherlich einige Male zur Sprache kommen. Damit alle wissen, worum es geht, können Sie zu Beginn kurz nochmal erzählen, was genau Sie im Rahmen dessen gemacht haben, was die Ziele des Projektes waren und wie Sie dabei vorgegangen sind?
Ja, sehr gerne. Wir sind an der Professur für Humangeografie mit dem Schwerpunkt europäischer Migrationsforschung eben ganz stark mit dem Fokus Raum und Migration in unserer Forschung aktiv und mit unserer Projektleitung Professor Birgit Glorius, also meiner Chefin, haben wir eben uns in diesem Verbundprojekt, also mit anderen Forschern an anderen Universitäten, an anderen Instituten, verschiedene Themen angeschaut, die in Bezug auf die Fluchtzuwanderung seit 2015 eben in ländlichen Regionen aufgetreten sind. Und es gab Kollegen an anderen Universitäten, die haben sich eher mit diesen politischen Gegebenheiten beschäftigt oder mit den strukturräumlichen Voraussetzungen in ländlichen Regionen, weil die eben andere Herausforderungen bergen als vielleicht in städtischen Räumen. Und wir haben uns ganz spezifisch eben wirklich die Rolle angeschaut der Aufnahmegesellschaft, also wie sind wir als Gesellschaft konstituiert, was brauchen wir vielleicht, um Geflüchtete in ländlichen Regionen gut aufnehmen zu können oder wie man auch sagt, im politischen Jargon gut integrieren zu können. Da haben wir uns eben verschiedene Mechanismen angeschaut. Also wir haben Expertinnen-Interviews geführt mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Ehrenamtlern, natürlich auch mit ganz vielen politischen Akteuren, um einfach zu schauen, wie ist denn die Gesellschaft vor Ort aufgestellt. Wir haben natürlich auch mit Migrantinnen und Migranten gesprochen, haben da viele Interviews geführt, wie die sich an diesen Wohnstandorten wohlfühlen, was vielleicht in Kleinstädten und in ländlichen Regionen anders läuft als in den Großstädten, wo wir auch in der Migrationsforschung schon viel mehr drüber wussten zu dem Zeitpunkt, als das Projekt gestartet ist, war eben der Fokus ganz stark auch auf urbanen Regionen in der Forschung und das wollten wir eben ein bisschen aufbrechen und ja, haben dann, und das ist vielleicht auch das Interessante an unserem Projekt, das noch kombiniert mit einer Befragung in der Bevölkerung vor Ort und haben in 40 Kommunen knapp 900 Personen befragt. Und ja, daraus kann ich heute ja ein bisschen berichten.
Dann legen wir los mit der ersten Frage. 2015 kam ja infolge vieler diverser kriegerischer Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel dem syrischen Bürgerkrieg, Millionen von Menschen nach Europa, in der Hoffnung auf Schutz und ein besseres, sicheres Leben. Auch nach Deutschland kamen viele Menschen über diverse Fluchtrouten, egal ob über das Mittelmeer zu Fuß oder letztendlich mit Bus und Bahn. Ich erinnere mich an viele Transparente, auf denen Refugees Welcome stand. Also es gab schon Hilfsbereitschaft, eine gewisse Willkommenskultur hat sich entwickelt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erinnere ich mich aber auch an Protestbewegungen. Zumindest ist das auch das, was medial vermittelt wurde. Es ist immer so ein bisschen schwarz und weiß. Wie haben Sie das erlebt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, dieses Schwarz- und Weiß-Bild ist so im Rückblick eigentlich das, was hängen geblieben ist. Zu Beginn 2015 im Herbst, also als im September dann diese Entscheidung getroffen wurde, auch die Geflüchteten am Bahnhof in Budapest aufzunehmen, das wurde ja im Endeffekt als eine Grenzöffnung beschrieben, was es gar nicht war. Aber das ist so ein, das ist, glaube ich, ein Moment, der vielen noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Es ist, glaube ich, ein wichtiges historisches Ereignis für viele, viele Menschen in Deutschland, auch vor allem Menschen, die sich zivilgesellschaftlich einbringen, schon immer. Und viele davon haben sich eben in dieser Zeit dann auch eingebracht. Und das wird natürlich im Nachgang so ein bisschen jetzt auch überlagert von dem, was auch in der Folge passiert ist. Was aber tatsächlich auch schon vorher immer wieder passiert ist. Also auf die Straße gehen gegen Geflüchtete, gegen die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten, aber auch einfach ja eine gewisse Politisierung dieses ganzen Themas von Asylpolitik. Ich denke, wir haben beides, und aber beides ist vielleicht in der, ich würde sagen, in der Folge gar nicht so schwarz und weiß zu sehen. Also es war so, dass sich 2015 sehr viele Menschen eingebracht haben in der Flüchtlingshilfe, aber auch politisch tatsächlich stark engagiert haben für Geflüchtete. Das waren häufig auch schon Personen, die schon vorher engagiert waren, aber auch viele neue dazu. Und es ist so ein bisschen schwer, das zu schätzen. Es gibt verschiedene Studien, die das untersucht haben. Also so zwischen 10% und 20% der Bevölkerung haben sich zu dem Zeitpunkt engagiert. Aber insgesamt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung war auch eingebunden mit zum Beispiel Spenden oder mit ja, kleineren Unterstützungsaktionen. Also es ist schon eine große Aufnahmebereitschaft da gewesen. Vielleicht aber auch unter diesen Vorbedingungen, dass man ja diese immense Summe an Migrantinnen noch gar nicht kannte in der kurzen Zeit und dass man gar nicht wusste, was kommt langfristig auch noch an Herausforderungen auf die Gesellschaft zu. Und ich denke, das ist dann spätestens in der Silvesternacht 2015-16, was, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Ereignis in dieser Debatte war, mit den sexuellen Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof. Ich denke, da ist das dann ein bisschen, ich will nicht sagen gekippt, das ist ein falscher Begriff, finde ich, aber es ist natürlich eine neue Dimension hinzugekommen. Und wir haben auch sehr viele Übergriffe 2015 gesehen, registrieren können, auch in den Medien verhandelt. Ja, ich glaube, hier so in Sachsen ist Heidenau ein ganz, ganz wichtiges Beispiel dafür. Ich würde aber sagen, dass diese Extrembeispiele im Endeffekt doch in einer gemäßigten Form in der Gesellschaft Platz gefunden haben jetzt, dass man das differenzierter diskutiert. Das sieht man jetzt auch 2022. Und dass man natürlich gelernt hat aus dieser Zeit. Und im Grunde, was, und das ist wirklich interessant, dass es 2017, 18 so einen Einbruch gab, dass Personen oder dass die Bevölkerung in Deutschland ja vielleicht weniger offen war gegenüber der Neuaufnahme von Geflüchteten, dass sich diese Zahlen aber wieder stabilisiert haben. Ja? Und 2021 gab es dann wieder ein Hoch, dass wieder gesagt wurde, ja, die Mehrheit der Deutschen denkt, wir können mehr Geflüchtete aufnehmen. Und ich finde, das ist eigentlich ein positives Resümee, wobei man natürlich die vielen auch feindlichen Einstellungen gegenüber AusländerInnen, Menschen, die anders sind, glaube ich, einfach auch zur Kenntnis nehmen muss und dass das eine große Gefahr auch darstellt.
Aber wie sind denn die verschiedenen Verhaltensweisen und Einstellungen zu erklären? Also Hilfsbereitschaft ist ja logisch, aber warum zum Beispiel Protestbewegungen? Haben die Leute Angst oder fühlen sie sich bedroht? Warum gehen Menschen gegen andere Menschen, die schutzbedürftig sind, auf die Straße?
Da gibt es sehr viele Erklärmuster. Manchmal werden die sehr, sehr einfach hergenommen und sehr plakativ formuliert. Ich glaube, das führt an vielen Stellen zu weit, gerade wenn wir uns nochmal diese Debatte um Ostdeutschland und Feindlichkeit gegenüber zum Beispiel Musliminnen oder gegenüber Flüchtlingen anschauen. Wir haben hier verschiedene Erkläransätze, beispielsweise den Erkläransatz der relativen Deprivation, also so eine Zurückgesetztheit eines eigenen persönlichen Gefühls im Vergleich zu einer anderen Gruppe. Wir haben aber auch die These, dass Kontakt und gerade positiver Kontakt mit anderen, ja, das müssen nicht nur Geflüchtete sein, das können beispielsweise auch andere Migrantinnen sein, dass das auch eine gewisse Offenheit fördert. Aber ich denke, in allen Studien zeigt sich am Ende, dass es ein Zusammenspiel ist aus verschiedenen Faktoren. Tendenziell sind beispielsweise auch ältere Menschen eher zurückhaltender eingestellt. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Ja, das muss man aber beobachten und kann man mit anderen Faktoren kombinieren. Und ich denke, das ist was, worauf man wirklich, worauf man achten muss, dass man vielleicht nicht zu plakativ diese Dinge erklärt. Ich glaube, gerade in Ostdeutschland kommt noch hinzu, dass es eben eine sehr geringe Erfahrung mit Diversität gibt, einfach historisch bedingt. Ja, dass die Migrantinnen, die beispielsweise zu DDR-Zeiten hier in der Region lebten, dass die auch sehr separiert wurden durch politische Praxen, dass die einfach sich nicht integrieren konnten. Und ich denke, das ist eben auch ein Punkt, dass man das sehen muss. Das hat sich auch erst entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Auch gerade seit 2005, wo die Bundesregierung entschieden hatte, Integration wirklich zum Ziel auch der Bundesrepublik zu setzen. Seitdem gibt es erst Möglichkeiten für viele Migrantinnen und Migranten überhaupt, ja, sich da zu beteiligen quasi und auch beispielsweise Integrationskurse, Sprachkurse zu besuchen. Insofern sind da immer beide Seiten zu beachten. Und ich denke, die Proteste sind ein Ausdruck von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Das sieht man jetzt auch wieder bei den Protesten rund um die Corona-Pandemie. Also wir sind gerade auch mit einem anderen Projekt noch in Kleinstädten und Mittelstädten unterwegs. Und da sieht man ganz gut, dass dieses Thema der Corona-Proteste auch genutzt wird, eben um wieder rechtsextreme Positionen zu vertreten, um Raum zu gewinnen in der Stadt. Ja, das gucken wir uns auch an als Humangeografen. Wir schauen uns an, welchen Raum, auch physischen Raum, nehmen Themen denn ein? Und was bedeutet das, wenn die so einen großen Raum einnehmen? Und das ist tatsächlich, denke ich, jetzt auch ein Faktor, dass natürlich eine Unzufriedenheit immer auch projiziert wird auf andere Gruppen. Und gerade in so Krisenzeiten oder gefühlten Krisenzeiten für viele Menschen, vielleicht ist es noch gar nicht finanziell überall so prekär, aber auch diese Angst, die entsteht durch die Inflation beispielsweise, ich denke, das kann jetzt nochmal viel treiben, wo wir als Gesellschaft auch drauf schauen müssen. Ja.
Sie haben ja den Unterschied zwischen Ost und West gerade schon angesprochen. Gibt es auch Unterschiede bezogen auf die Erklärungsansätze? Ich hatte in dem Bericht über das vorhin erwähnte Projekt Zukunft für Geflüchtete im ländlichen Raum gelesen, dass im Osten die relative Deprivation höher ist. Also, dass man sich im Vergleich mit anderen Mitgliedern einer Gruppe bezogen auf Erwartungen und Wünsche benachteiligt fühlt, dementsprechend dann also auch unzufriedener ist. Ist das was, was Sie bestätigen können?
Mhm. Ja, das ist also so in der Einstellungsforschung allgemein, kann man das auch ganz gut sehen, dass wir da immer noch eine Spaltung, aber man sieht schon Unterschiede. Das ist tatsächlich aber auch nicht nur eine Frage der politischen Kultur, was sicherlich ein Erkläransatz ist, und auch Deprivationsgefühlen. Das ist aber beispielsweise auch demografisch bedingt. Ja? Also wir haben in den 90er Jahren eine ganz starke Abwanderung gehabt von vielen jungen Menschen aus Ostdeutschland. Und dieser Trend hat sich zwar teilweise ein Stück weit wieder vielleicht gebremst worden, aber hat sich in der Form noch nicht umgekehrt. Gerade in den ländlichen Regionen sehen wir das ganz stark, dass da der demografische Faktor auf die Einstellung eine ganz große Rolle spielt und diese Abwanderungserfahrung eben zumindest ein erklärender Faktor, der sollte kein entschuldigender Faktor an vielen Stellen sein. Genau. Ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied und eben auch noch das ökonomische Gefälle an vielen Punkten. Ich denke, das sind so einzelne Faktoren, die aber in der Summe vielleicht ein Erklärbild geben.
Wir haben ja aber nicht nur Unterschiede zwischen Ost und West, sondern vielleicht ja auch zwischen urbanen und peripheren Regionen, also zwischen eher städtischen und eher ländlichen Regionen Deutschlands. Da gibt es natürlich auch einfach unterschiedliche Voraussetzungen. Zum Beispiel gibt es ja in der Stadt mehr Arbeitsplätze, weniger Wohnraum und allein die Anzahl der Menschen unterscheidet sich ja auch schon. Sehen Sie Unterschiede der Reaktion bezogen auf geflohene Personen beider Räume?
Unterschiede erstmal aufgrund des Raumes würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass es bestimmte Strukturfaktoren gibt zwischen ländlichen und urbanen Regionen, die da bestimmte Reaktionen befördern oder ja behindern. Also das Thema Wohnung, ich starte mal jetzt ganz kurz damit, weil das, ich denke, ein ganz, ganz plakatives Beispiel immer in den letzten Jahren ist. Ich sag mal so, das politische Interesse auch an Migrantinnen in ländliche Räume zu bringen und zum Beispiel auch diese Wohnsitzauflage einzuführen, ja, die Migrantinnen verpflichtet, länger an einem Wohnort zu bleiben, das war tatsächlich politisch irgendwann auch ein Ziel, auch um gewisse demografische Probleme zu beheben, sage ich mal, und vielleicht auch mit Migration entgegenzusteuern. Das ist ein Instrument, was immer wieder genannt wurde, was wir aber sehen können, dass Migrationsentscheidungen natürlich vielfältiger sind und gar nicht nur aufgrund des Wohnraums getroffen werden. Ich denke aber, dass es bestimmte Herausforderungen gibt für Geflüchtete in ländlichen Regionen, die wirklich die praktische Integration, ich will nicht sagen behindern, aber die wirkliche Hürden auch schaffen können. Also es ist vor allem auch die Mobilität. Und gerade in ländlichen Räumen ist man sehr stark noch auf Individualverkehr angewiesen. Also in unserer Befragung von den vielen Menschen haben über 90% gesagt, dass sie häufig oder sehr häufig das Auto nutzen. Man ist dadurch auch exkludiert, wenn man keinen Zugriff auf diese Ressourcen hat. Und da kam eben dann auch beispielsweise die lokale Bevölkerung ins Spiel und hat da auch teilweise eben Fahrdienste angeboten. Im Prinzip ein bisschen das, wie man das mit jüngeren Leuten häufig macht, die vielleicht noch keinen Führerschein haben. Ja, da fahren dann die Eltern einen auch von A nach B. Und es ist eigentlich nichts anderes mit vielen übrigens auch jungen Geflüchteten, die damals gekommen sind, die dann erstmal einen Führerschein machen mussten, vielleicht auch gar keine Ressourcen hatten, sich einen PKW zu kaufen. Und ich denke, das sind so strukturelle Herausforderungen, die Integration in ländlichen Regionen behindern oder zumindest weniger einfach verlaufen lassen vielleicht. Auch was den Zugang zu verschiedenen politischen Instrumenten, nenne ich es mal, angeht, wie zum Beispiel Integrationskursen. Ja, ist ein ganz wichtiges Instrument in der deutschen Integrationsarbeit, dass Menschen Zugang zu Deutschkursen haben. Das ist natürlich in ländlichen Regionen weniger gut erreichbar, auch die Weiterbildung wie Studium oder ähnliches. Das heißt natürlich, dass es da auch so ein bisschen eine Herausforderung ist zu schauen, wo sind denn die Strukturen gut genug ausgeprägt, wo können Personen vielleicht sich auch selber von A nach B bewegen, zum Einkaufen, ja, zum Kindergarten. Häufig, das haben wir beispielsweise, ich habe das in einem anderen Projekt, was ich zu Sprachkursen gemacht habe für die Friedrich-Ebert-Stiftung, gesehen, dass es beispielsweise noch Regionen in Deutschland gibt, wo eben Sprachkurse häufig nicht genutzt werden können von Frauen, weil die einfach keine Kinderbetreuung haben, weil die nur bis 12 Uhr angeboten wird. Zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, wo man es dann nicht schafft, sein Kind wieder abzuholen vom Kindergarten rechtzeitig und dann einfach dadurch keinen Sprachkurs besuchen kann. Und das sind so Hürden, die werden jetzt auch mit verschiedenen Mechanismen angegangen und die Bundesländer sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Da ist wirklich davon abhängig, wo wohnt man, wo gibt es vielleicht engagierte Integrationskoordinatoren, wie viel Geld hat vielleicht auch die Kommune, da Unterstützung zu geben. Das sind also tatsächlich Bedingungen, die da eine Rolle spielen. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Und die eingeschworene Gemeinschaft in ländlichen Regionen spielt ja sicherlich auch eine Rolle, oder? Bei der Integration von Geflohenen, von neuen Menschen allgemein. Auch wenn man aus der Stadt ins nächste Dorf zieht, ist man nach 10 Jahren immer noch der oder die Neue.
Ja, tatsächlich. Also in unserer Befragung haben so ungefähr 3/4 der Befragten haben gesagt, sie wohnen mindestens 30 Jahre oder länger an dem Wohnort, wo wir sie befragt haben. Also das ist natürlich eine totale Kontinuität. Das ist eine Konstanz, die da entsteht. Die Nachbarschaften sind sehr stabil. Das ist ein Vorteil, das ist eine Ressource. Wir sagen, das sind auch Social Bonds und Social Bridges, also zusammenbringendes Kapital, was dann auch wieder Brücken zu anderen schlagen kann. Aber es ist natürlich auch mit diesem Engagement, und das ist übrigens in ländlichen Regionen höher als in urbanen Regionen, grundsätzlich erstmal ehrenamtliches Engagement, ist natürlich auch eine gewisse Erwartung manchmal verknüpft. Also das erleben wir ganz viel in der Forschung, dass uns Ehrenamtliche dann auch berichten, ja, ich habe mich da 2 Jahre um jemanden gekümmert, dann ist der einfach weggezogen nach Hamburg. Wie kann derjenige nur? Und ich vermisse den total und ich habe mich doch hier so gekümmert. Und da spielt vielleicht aber auch mit rein, wenn man sich wirklich die demografische Struktur anguckt, wie jung viele Geflüchtete sind. Gerade die 2015er Geflüchteten sind viele junge Familien, viele junge Männer gekommen, dass die natürlich vielleicht auch ungern auf dem Dorf leben möchten, wie einfach auch alle anderen Jugendlichen in vielen Punkten des Lebens. Zieht man ja oft auch erstmal weg, kommt dann häufig wieder, wenn die Kinder kommen. Aber genauso ist es mit Geflüchteten, dass da auch genauso Präferenzen für die Stadt auch bestehen. Manche aber auch total gerne auf dem Dorf wohnen bleiben wollen, weil sie vielleicht Kinder haben und weil sie dort gute Strukturen haben. Wenn man in diese Strukturen reinkommt und wenn man da Personen findet, die sich für einen einsetzen, dann kann das ein deutlicher Vorteil sein. Man kann aber natürlich auch immer als die fremde Person wahrgenommen werden. Wenn man aufs Land zieht, ist das manchmal gar nicht so einfach.
Mhm. Zu guter Letzt würde ich gerne noch auf die Fluchtbewegung aus dem Jahr 2022 eingehen. Denn nach 2015 erleben wir ja 2022 eine erneute Fluchtbewegung, diesmal von Menschen aus der Ukraine. Was man medial wieder so mitbekommt, sind einige Privilegien, wie zum Beispiel die kostenlose Nutzung der Bahn oder die Anerkennung von Studienabschlüssen. Das hatte man jetzt 2015 und 2016 nicht unbedingt. Gibt es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse? Also wie unterscheiden sich denn die Reaktionen auf beide Flüchtlingsgruppen? Sowohl gesellschaftlich, aber auch politisch.
Oh je, das sind sehr viele Fragen, die man sehr differenziert eigentlich beantworten muss. Ich versuche einfach mal da zu starten, wo stehen wir denn jetzt eigentlich im Vergleich zu 2015? Weil ich glaube, wir haben sehr viel gelernt als Gesellschaft und auch politisch. Vielleicht kann man das sogar noch besser anwenden an vielen Punkten. Aber ich glaube, wir haben wirklich politisch eine völlig andere Position an vielen Stellen als 2015. 2015 hat man quasi auf ein Vorhandensein von Geflüchteten auf einmal im Land reagiert. Und jetzt haben wir Strukturen, die sind stärker ausgeprägt in allen Kommunen. Also wir haben eigentlich überall irgendwelche Erfahrungen damit sammeln können. Das ist erstmal ein entscheidender Unterschied. Dass es da eine Liberalisierung und eine Vereinfachung gab für die Ukrainer, das ist ein großes Geschenk gewesen. Das ist, denke ich, für die Zivilgesellschaft, die ja viel aufgefangen hatte 2015, eine starke Vereinfachung gewesen, auch für viele Behörden. Wir sprechen in der Migrationsforschung auch ganz gerne über Asylverwaltungskrise, gar nicht über Flüchtlingskrise oder so, sondern es war eigentlich eher eine Verwaltungskrise. weil wir nicht genug Ressourcen hatten, das aufzufangen. Und das ist natürlich so ein Instrument jetzt, dass man das versucht zu verschlanken. Das führt aber natürlich im Endeffekt dazu, dass wir verschiedene Gruppen von Geflüchteten haben, wo man jetzt schauen muss, dass die nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es gab immer mal Berichte auch, dass Geflüchtete umziehen mussten, um für Gruppen von UkrainerInnen Platz zu machen. Das hat vielleicht ganz praktische Gründe, dass man vielleicht Dolmetscher an einen Standort haben möchte für bestimmte Sprachen oder ähnliches. Man muss aber da auch politische Entscheidungen sehr gut begründen und auch kommunizieren an der Stelle, warum solche Entscheidungen passieren, weil sonst eben der Eindruck entsteht und es an vielen Stellen tatsächlich auch für die Ukrainer gerade einfacher ist, ja, dass es eben zwei Klassen gibt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und das schauen wir uns gerade auch ganz intensiv an mit unseren aktuellen Projekten, dass wir wirklich schauen, wie entwickelt sich das auch jetzt langfristig, weil wir das eben schon auch hören von Geflüchteten aus anderen Ländern, ja, die nach 2015 gekommen sind, die jetzt schon sagen, ja, warum geht das auf einmal so einfach? Das mag ganz praktische Gründe haben, aber da muss man schauen, dass man da auch die Integrationsbemühungen dieser Person und die Motivation vielleicht auch nicht im Keim erstickt und sagt, nein, wir haben erstmal keinen Platz für dich im Sprachkurs oder wir haben erstmal keine Wohnung für dich. Das ist eine Gefahr, auch übrigens bei den Ressourcen, die wir im zivilgesellschaftlichen Engagement haben. Da sehen wir, es sind einige Leute, die sich 2015 engagiert haben, die sind jetzt wieder dabei und die bauen auf diesen Erfahrungen auf. Das ist aber auch so, dass die häufig schon viel Federn gelassen haben, ja, dass die viel Energie da schon reingesteckt haben. Gerade in ländlichen Regionen. Das sind häufig ältere Personen, das sind RentnerInnen, die sich engagieren. Selten wirklich jüngere Leute und häufig Einzelpersonen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die waren vielleicht 2015 schon RentnerInnen, dann sind die jetzt mindestens schon Anfang, Mitte 70. Das ist für die Langfristigkeit dieser Strukturen wirklich eine Herausforderung. Und jetzt auch mit den UkrainerInnen, das sind nochmal ganz andere Gruppen, die kommen. Ja, das ist viel breiter noch in der Gesellschaft, weil die Möglichkeit natürlich zum Kommen etwas einfacher war. Räumlich gesehen, die schwere Fluchtroute, die Kosten für so eine Flucht mussten nicht in dem Umfang getragen werden. Und auch so ein ganz plötzlicher Kriegseinsatz. Ich denke, da muss man jetzt schauen, was passiert auch langfristig mit der Zivilgesellschaft. Denn was auch noch passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass man 2015 ganz viele Strukturen aufgebaut hat und auch politische Instrumente geschaffen hat, oft auf Projektbasis. Ein gutes Beispiel sind die sogenannten Bildungskoordinatoren, die es in vielen Städten gab und vielen Kommunen. Die konnte man als Kommune beantragen und die haben dann koordiniert, dass zum Beispiel Personen in einen Integrationskurs kommen oder vielleicht erstmal einen ersten Orientierungskurs oder ähnliches und haben so ein bisschen die Bedarfe auch zusammengeführt. Und dieses Programm wurde dann nach kürzerer Zeit wieder eingestellt, als dann der Bedarf nicht mehr so groß war. Und das ist natürlich was, sowohl die Verwaltung als auch die Zivilgesellschaft braucht so Ressourcen, die immer ein bisschen variabel sind, die man in so Krisenzeiten, will ich es mal nennen, wirklich auch ausreizen kann, die aber dann auch nicht komplett zurückgebaut werden. Und das ist, glaube ich, diese Kapazitätsfrage ist eine große Frage und die fehlenden Kapazitäten in so einem Verwaltungsprozess können auch die Ehrenamtlichen nicht immer auffangen oder werden das beispielsweise in ländlichen Regionen nicht immer auffangen werden, weil wir da eben auch jetzt vor so einer demografischen Herausforderung stehen.
Sie haben gerade das Engagement von Jüngeren und Älteren angesprochen. Warum sind dabei die jüngeren Personen weniger engagiert?
Naja, erstmal ist natürlich die Demografie, gerade in vielen Dörfern, weil so eine Weiterbildung beispielsweise im höheren Bereich, also höhere Schulbildung oder auch höhere Berufsausbildungen, Studium, sind ja oft in Dörfern gar nicht möglich. So, das heißt, eine bestimmte Gruppe ist auch erstmal gar nicht da. Das ist so ein Punkt. Und dann haben wir natürlich eine Überalterung an vielen Stellen. Und gerade, was vielleicht auch noch interessant ist, wo ich jetzt empirisch gerade keine Zahlen habe, aber ich vermute, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass sich zum Beispiel sehr viele Kirchgemeinden engagieren und da sich tendenziell aus meiner Beobachtung mehr ältere Menschen engagieren. Übrigens auch ganz interessant, in ländlichen Regionen gibt es zwar mehr Engagement, ja zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr, in so Bevölkerungsschutz beispielsweise ist in ländlichen Regionen sehr hoch engagiert, aber in politischen Fragen weniger hoch. Und das ist natürlich was auch in so Städten stattfindet und auch Ideen weiter vorantreibt und zum Beispiel lokale Konzepte entwickeln könnte. Und das ist, was es einfach fehlt. Und ich vermute mal, dass da auch viele jüngere Leute engagiert sind, sich beispielsweise in Großstädten für so Netzwerke wie Solidarity Cities oder die Seebrücke einsetzen, also so pro-migrantische Gruppen. Die gibt es auch inzwischen in ländlichen Regionen und in Kleinstädten. Überraschend viel, wenn man sucht danach. Es ist nicht so, dass es nur in Großstädten stattfindet, aber es ist natürlich zahlenmäßig immer noch mehr in Großstädten.
Ja, das war das Interview mit Tanne Schneider, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Humangeografie hier an der TU Chemnitz zum Thema Fluchtmigration. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Der EU-Info-Podcast Europa für alle.